mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen heute bei uns im großen Gespräch Anke Engelke oder wie sie sich selber nennt, Anke Engelkeken.
Eine Legende.
Eine Legende. Es ist wirklich immer so, wenn der Name Anke Engelke irgendwo auf der Liste steht, dann ist man immer schon so in leichter, oh, so eine Mischung aus Anspannung und und Entspannung, weil man weiß, es wird einfach super. Es wird auch unbequem. Weil Anke ist auch, die fragt auch nach, hast du immer noch Plastik im Kühlschrank?
Ja, und so, das hat sie nicht vergessen. Sie hat zwar gesagt, 10 Jahre her, aber sie hat es nicht vergessen.
Sie hat es nicht vergessen. Sie hat, was mir auch sehr gut gefällt, sie glaubt an das Gute in mir und hat gesagt, damals hattest du viel Plastiksachen in deinem Kühlschrank. Das ist ja heute sicher nicht mehr so. Da habe ich mich ganz bedeckt gehalten.
Wenn sie das nächste Mal kommt, einfach Kühlschrank in den Nebenraum schieben. Und
wir haben gar keinen Kühlschrank
mehr. Kühlschrank machen wir nicht mehr.
Nein, aber wir haben gar nicht so viel über diese ganze, wie soll ich sagen, nachhaltige Lebensweise und so, die ja Anke wirklich durchzieht wie keine andere gesprochen, sondern, ich weiß gar nicht worüber, einfach so übers Leben. Und zwar ist es spannend, ihr wirklich als einer reifen und ganz jungen und wunderbaren Frau irgendwie zuzuhören, weil die kann ganz viele Sachen vereinen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß an diesem Gespräch, wie wir es hatten. Anke Engelke bei den Waffeln einer Frau. So, jetzt pass auf, wir fangen direkt an. Okay. Ladies and Gentlemen, ich kann es nicht fassen, heute ist eine Frau bei uns. Ich glaube, wenn ich jemals gefragt habe, wen wollt ihr hören im Podcast, dann kam immer nur ihr Name. Anke Engelke!
Barbara, das kann doch nicht dein Ernst sein.
Doch. Du bist unsere beste Folge. Mit dir mache ich meinen ganzen Erfolg, diesen riesigen Erfolg meines Podcasts. Okay. Das basiert alles mehr oder weniger, ich mache das alles mit deinem Namen. Wir senden nur, wenn ich Promo mache über meinen Podcast, senden wir immer nur dein Foto raus, weißt du?
Okay, das ist ganz gut. Aber du weißt schon, dass ich zu Gast war, dass ich eigentlich Unglück bedeute. An mir klebt das Pech, dass ich zu Gast war in deiner ersten, in der ersten Ausgabe der Barbara Schöneberger Show, weißt du noch?
Ja. Ja, die ist untergegangen. Ich
war Gast in der ersten Sendung von Charlotte Roches eigener Show. Ich war überall in der ersten Folge alles abgesetzt. Sogar meine eigene Late Night, da war ich auch dabei. Ja. Die wurde auch dann abgesetzt.
Aber findest du nicht, wie geil, jetzt mal nochmal kurz daran zurück, und ich war in der letzten Folge deiner Late Night und da hast du geweint. Du hast geweint und das hat mir auch so imponiert, weil ich muss sagen, ich bin selten so gefühlig, wenn es so um so Jobs-Sachen geht, weißt du? Ich dachte mir dann, ja, klappt, und wenn es nicht klappt, ja, klappt halt nicht. So. Ja. Und ich weiß noch, du warst so emotional und wie cool, dass du das damals gemacht hast. Das ist ja nie wieder versucht worden so richtig.
Naja, also im Grunde.
Ja, aber so mit einer Frau und so eine Show.
Doch, klassisch mit Tisch, mit Stand-up, mit Tisch, mit Gästen und Musik. Ja. Das hat eine Moderatorin versucht, deren Namen mir nicht, die heißt mit Nachnamen Alter. Ich weiß aber den Vornamen gerade nicht.
Heißt sie Digger vielleicht mit Vornamen?
Digger Alter. Genau, die hat das versucht. Caro versteht sich, glaube ich, auch so ein bisschen als Late-Night-Talkerin mit Dix. Ah, nee, die macht ein Stand-Up. Die hat natürlich keinen Tisch. Denn es gibt so klassische Elemente in einer klassischen Late-Night-Show. Und das hat mir von Anfang an ein bisschen Sorge bereitet, weil ich immer sagte, Leute, das bin ich eigentlich nicht. Also weder kann ich mich vorne hinstellen und was erzählen, noch kann ich an einem Tisch sitzen. Ich kann Gespräche führen und ich kann lustig sein. Und ich kann Musik machen und ich interessiere mich für Musik. Ende. Mehr ist da nicht. Aber die beiden entscheidenden Elemente einer Late Night.
Mehr kann sie halt nicht, Frau Engelke.
Sie ist begrenzt.
Ja.
Sie guckt sie euch nochmal genau an, ob das die richtige Entscheidung war. Aber dieses Stand-up vorne und das am Tisch sitzen, das habe ich dann als Herausforderung gesehen und habe gedacht, ach komm, ich versuch's mal. Ich meine, wenn man dir jetzt eine klassische Late Night anbieten würde, du alleine, erst Stand-up, dann Tisch, dann Gespräch, dann musikalischer Gast, nochmal Gespräch, auf Wiedersehen. Würdest du das machen?
Nein, glaube ich nicht, weil ich würde auch etwas Angst haben, dass es nicht funktioniert am Ende. Aber die Sachen, die gefragt sind, die könnte ich alle. Ich kann sehr gut Tisch, ich kann gut Stand-up und ich kann, glaube ich, auch reden und dann singen und so. Das würde ich auch mal. Aber ich hätte irgendwie trotzdem Schiss. Und deswegen, du hattest keinen Schiss, du hast es gemacht und ich fand's
aber
toll.
Aber vorne, du weißt, vorne der Stand-up muss auch immer ein wenig. Der muss A, politisch sein und B, muss der immer reißerisch sein und immer zwei Elemente beinhalten, die ich ablehne, die ich strikt für mich privat ablehne und auch in meiner öffentlichen Persona.
Sich über Leute lustig machen.
Ja, Sarkasmus und Zynismus habe ich nicht, fehlt mir komplett.
Hast du gar nicht oder hast du nicht mehr?
Habe ich noch nie gehabt. Guck mich doch, du kennst mich doch.
Ja.
Ich werde weder zynisch noch sarkastisch. Ich bin albern und selbst mit Ironie habe ich ja Probleme, weil ich immer so denke, das geht auch meistens nur so, indem man sich über etwas drüber stellt. Also das muss schon eine sehr liebevolle Ironie sein, dann bin ich sofort dabei.
Also du bist, glaube ich, kollegial bis zur Bewusstlosigkeit und ich habe mich, das habe ich mir nämlich auch gedacht, du sagst, also ich glaube, du willst immer, dass sich alle um dich rum wohlfühlen.
Ja.
Willst du das, weil du so lieb bist oder weil du weißt, dass es dir so gut geht und du auf jeden Fall ganz viel abgeben willst?
Also natürlich ist es, scheint da auch ein etwas ego-getriebener Ansatz zu sein, dass ich sage, mir geht's am besten, wenn es allen gut geht. Aber das Gutgehen der anderen, das spielt schon eine Rolle. Und geweint habe ich ja damals, weil ich so vielen Menschen versprochen habe, dass wir das für 1-2 Jahre machen. Und die haben Kinder gezeugt und Häuser gebaut, sage ich immer. Und haben andere Jobs aufgegeben und haben sich auf mich verlassen. Und diese Verantwortung, das war so
fürchterlich.
Kacke. Das war so doof. Und bis heute achte ich darauf, dass ich niemandem was verspreche, was ich nicht halten kann. Wenn mein Name der Größte ist, irgendwie im Abspann.
Ja.
Oder auf der, wie sagt man, auf der Liste, ne? Auf
ganz
der,
oben, ja.
Wenn du die Nummer 1 bist auf der Stabliste, dann hast du eine andere Verantwortung. Und das ist ja wie in einer Beziehung. Und ne, also du übernimmst sofort, sogar in der Freundschaft ist das so, du übernimmst sofort Verantwortung auch ein bisschen fürs Gegenüber und für Partnerin, für Partner, was auch immer. Du bist, auf dich verlassen sich dann Menschen. Und ich
aber
finde,
du liebst es ja, Verantwortung zu übernehmen. Ich finde das ja, ich liebe auch Verantwortung nehmen und einfach sagen, ich mach das, ich kümmere mich darum, ich mach das gerne und ich kann sehr schlecht mit Leuten umgehen, die das überhaupt nicht machen. Es gibt, ich kenne das und oft ist es so, dass ich mir denke, ich finde den oder die irgendwie doof und dann überlege ich, warum eigentlich und dann fällt mir ein, weil die nicht Verantwortung übernehmen wollen.
Ah, okay.
Die wollen es immer nur bequem haben, gemütlich und kein Ding und dann, was du dann kriegst übrigens und was du erntest, ist übrigens auch genau das. Ja, nie Verantwortung übernommen, ja, dann ist auch irgendwie so ein bisschen, es bleibt dann so ein bisschen diddelig, luftleer im Raum, oder?
Aber die Frage ist ja, wenn wir doch so gerne Verantwortung übernehmen oder wenn uns das so viel bedeutet, warum haben wir nicht selber Ideen und sagen, Leute, ich habe ein Showkonzept, ihr glaubt es nicht. Ich werde mit 2 älteren weißen Männern werde ich eine Show moderieren und nicht wissen, was passiert. Und es gibt absurde Spiele und da kommt noch eine 4. Person dazu. Leute, das ist ein Hammer. Ich habe auch schon einen Titel, der ist ein bisschen lang und sperrig, aber haltet euch fest.
Ich glaube, das kann ich dir bei mir ziemlich gut beantworten. Ich öffne nicht gern Briefe, ich schreibe keine Mails. Ich liebe es für alle. Ich würde jeden Tag fürs Team kochen. Aber wenn ich mir vorstelle, die kämen jetzt an und würden sagen, sie brauchen einen ergonomischen Bürostuhl und die Fritz-Cola Light ist leer im Kühlschrank und so, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich raus.
Okay, interessant. Hast du jemals eine Idee gehabt, bist irgendwo hingegangen und hast gesagt, hier?
Nein, ich habe noch nie eine Idee. Und das meine ich wirklich im
ich
Ernst.
Auch nicht.
Und ich glaube, das unterscheidet
Leben.
Uns. Ach, wirklich?
Also
du bist auch so ein ausführendes Organ,
nur,
oder?
Ich warte nur darauf, dass jemand kommt und sagt, Anke, das hier ist für dich. Wenn ich aber Zuschriften bekomme oder Anfragen bekomme, da kann dir meine Agentin ein Lied von singen. Doro, kennst du ja. Wenn dann kommt, wir richten uns komplett nach Anke. Sie ist in allem frei. Sie kann machen, was sie will.
Albtraum.
Da sag ich so, was?
Ja.
Da ist meine Kreativität plötzlich weg. Und ich halte mich für so wahnsinnig kreativ und merke dann, oh nee, da vertust du dich. Aber du bist ja gar nicht, du hast ja überhaupt keine Ideen. Was ich manchmal kann, ist mal ein kleines Lied schreiben. Ich habe zum Beispiel jetzt für unsere Elefantenkonzerte, ich bin ja Teil der Sendung mit dem Elefanten, das ist die Vorschulkinderausgabe von der Sendung mit der Maus, beim WDR. Weil unser Thema bei den Konzerten, wir machen einmal im Jahr 6 Konzerte mit dem WDR Funkhausorchester. André ist der Moderator, ich mache auch mit, wir machen das zu zweit. Und das Thema ist immer monothematisch, was die Musik angeht, also toll, ne? Klassik zum Thema. Wenn wir haben das Thema Weltall, dann kommen irgendwelche, dann wird Star Wars Musik gespielt und dann singe ich kleine Taschenlampe brennen und so. So, genau das. Wo warst du denn? Wo warst du denn bei den 6 Konzerten?
Ruf mich doch an. So.
Ja, sorry. Und diesmal ist das Thema Zirkus. Und dann haben meine Lieblingsfreundin und ich, die auch die betreuende Redakteurin ist, wir haben festgestellt, oh, es gibt kein schönes Zirkuslied für Vorschulkinder. Dann habe ich kurzerhand mit meinem Kumpel Hinrich eins komponiert, habe einen Text geschrieben, er hat mit mir die Musik entwickelt, ich hatte so ein paar Ideen und jetzt gibt es dieses Zirkuslied und es ist wirklich toll geworden und ich freue mich total auf diese Konzerte, das wird wahrscheinlich bombastisch.
Es gibt ja noch nicht mal ein Zirkuslied für junge Erwachsene oder für ältere Erwachsene, weißt du, ich finde das gesamte Feld der Zirkusmusik ist, das sozusagen, ist ganz, ganz klein, da kannst du noch wirken.
Also in der Klassik gibt es nur, das ist nicht mal Klassik, das ist so halbklassisch.
Ja, stimmt. Ja, ah, ja, okay. Ich kriege ja Angst, wenn ich so Clowns sehe, die rausrennen, kriege ich ein bisschen Angst.
Das ist auch mein großes Thema, weil ich auch bei den Clowns fängt's an und es hört auch bei den Tieren, die alle nach Hause gehen sollen. Ich möchte, dass die
Aber es gibt's fast nicht mehr. Also ich glaube, es nicht mehr viele Zoos mit Tieren gibt, oder? Oder
ja,
doch
da
noch?
Soll mal ein Hündchen rumlaufen oder weißt du oder ein kleiner lustiger Hase, der irgendwie in den Korb springt oder so. Das finde ich oder den schubst man in so einen Korb rein, weiß ich nicht. Oder irgendwie jemand soll mit Mäusen jonglieren. Das
oder
ich
mit
in Ordnung.
Männern. Ich bin inzwischen bereit, Männer mit nacktem Oberkörper, die nur so eine Fliege tragen, weißt du? Kann man die nicht auch irgendwo reinhüpfen
lassen?
Ja, wenn
ein bisschen Nietzsche vorlesen, finde ich gut.
Bin ich auf Betriebstemperatur. Es wird immer einfacher mit
Menschen,
uns.
Menschen, die sich verbiegen. Ich bin für Menschen, die sich verbiegen und für Menschen, die so am Trapez hin und her schwingen.
Auch Männer. Auch gerne Männer. Also so ein Männerzoo wäre einfach mal. Ein Zirkus meine ich. Also ein Zoo und ein Zirkus. Okay. Weil es kann auch ein Außengelände geben, wo man sagt, so leben sie in der freien Natur.
Okay. Und so. Und ich man darf sie ein bisschen füttern, aber nur mit dem Mund. Mm,
ja, ich habe schon Ideen. Gott, und wir hätten Spaß.
Wobei das natürlich, das hatten wir ja seinerzeit eigentlich schon entwickelt in den 80ern und da hatten wir es doch Chippendales genannt, oder?
Ganz genau. Ja, okay. Und da Chippendales und alle Abwandlungen. Ich bin wieder dabei. Und ich muss auch aufpassen, manchmal, wenn die dann in Sendungen auftreten, in denen ich bin, ab und zu bin ich ja doch in solchen Sendungen, wo so Männer auftreten, da muss ich aufpassen, dass ich keine Geräusche mache, wenn die reinkommen, weißt du? Dass man dann so auf dem Ton hört.
Ja, oder dann kommt aus dem Ton, Barbara, ganz kurz, wir haben da so einen kleinen Ausschlag gehabt, wenn man hat dein Herz richtig pochen hören. Das habe ich manchmal, dass hinterher zu mir jemand vom Ton kommt, ein Kollege oder eine Kollegin, weil ich einen Anstecker irgendwo versteckt hatte und das ist eine emotionale Szene. Also ich habe ja gerade zum Beispiel jetzt demnächst beginnt eine Serie, in der ich mitgespielt habe. Da habe ich ein paar harte Szenen. Das ist keine lustige Serie. Das ist eine zutiefst ernsthafte, großartige Serie. Ich bin ganz, ganz froh, dass sie so toll geworden ist. Und da habe ich dann vom polnischen Kollegen gehört hinterher.
Dass man dein Herz hat klopfen
hören. Ja, das war da irgendwas. Da sage ich, der hat mich nicht verstanden. Aber ich habe gesagt, ja, da war was. Das war eine sehr, sehr emotionale Szene. Und ich halte mich immer dann für einen Eisblock und für so eine harte...
Kein Mensch auf der Welt hält dich für einen Eisblock.
Naja,
also
aber wenn Text, abliefern, da musst du dich dann konzentrieren auf den Text. Natürlich gehst du dann in sogenannt in eine Emotion rein und so. Aber dass ich dachte, ich liefere da ordentlich ab, ist nicht bestätigt. Bestätigt ist, es hat mich aufgewühlt. Und das hat man an meinem Herzchen dann gemerkt. Das ist
aber
ganz
was
verrückt.
Ich gelesen habe, es hat schon viele aufgewühlt, weil es gibt ja schon einige, die es gesehen haben. Nächsten Mittwoch geht's los, 15. November. Deutsches Haus heißt das Ganze. Kommt erstmal ganz harmlos daher, Deutsches Haus. Ich wusste jetzt überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Aber es ist ein ganz ernstes und total historisches Thema.
Ja, und das ist nicht das erste Mal, dass ich so bei so einem historischen Projekt dabei bin, aber es ist das erste Mal, dass ich auch in eine Rolle reingehe, bei der ich beim Lesen der Romanvorlage so denke, willst du so ein Mensch sein? Und das hatte ich vorher noch nicht so oft. Also ich hatte schon mal so eine Mutter, die ein gestörtes Verhältnis zum Kind hat oder eine Partnerin, wo irgendwie was in der Schieflage ist. Aber dass ich so wirklich denke, ui, da finde ich ganz viel falsch, was diese Frau denkt und tut und sagt. Das hatte ich noch nicht so oft, dass du auch so eine Antifigur eigentlich bist. Und ich weiß nicht, ob du Weißensee gesehen hast oder Kudamm, diese Tanzschulengeschichte, hat alles Annette Hess geschrieben. Und Annette Hess hat auch das Deutsche Haus geschrieben und dann auch die Drehbücher zu dieser Serie. Und das Thema ist einfach nicht lustig, weil es um die Auschwitz-Prozesse geht. Mitte der 60er geht um eine junge Dolmetscherin und ich spiele die Mutter dieser jungen Dolmetscherin, Katharina Stark, eine junge Frau. Ich habe manchmal gedacht, jetzt verpasse ich den Einsatz, weil ich die so anglotze beim Spiel.
Ja, oh, man wird so zum Touristen dann oder zum Fan.
Dann so,
ne?
Und denke, fuck, ich bin ja gerade dran. Ja. Und dann habe ich mit Verzögerung angefangen zu sprechen, dachten alle, das sei Absicht gewesen, haben gesagt, wie schön die Pause, Anke. Ja. Da habe ich nur einfach geglotzt und gedacht, oh, wie geil ist sie denn, wie geil spielt sie denn? Die kommt doch gerade frisch von der Schule, oh, ist die toll. Und ich spiele die Mutter und es gibt sogenannte dunkle Geheimnisse. Und da spielen aber so tolle Leute mit.
Ja, Iris Berben ist mit dabei. Alle. Es sind ja auch nicht immer nur die, die jetzt irgendwie diese ganz großen Namen haben. Es spielen einfach so viele Leute so toll, dass man wirklich daneben steht und es nicht fassen kann. Man möchte gar nicht jetzt einen Preis vergeben müssen, weil man wüsste gar nicht, für wen man sich entscheiden soll.
Ja, und ich bin so überwältigt, dass man die, also es waren auch zwei Regisseurinnen. Ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hat, dass Randa und Isa so einen anderen Blick auf das Thema haben und so behutsam mit dem Thema Auschwitz umgehen. Denn es geht um die Auschwitz-Prozesse. Und ich habe das fertige Ding auch schon gesehen und könnte mir auch vorstellen, dass dir das gefällt, weil man so denkt, ach so, das ist ja auch eine Art von Geschichtsunterricht. Aber denk so manchmal, bei manchen Sachen, die ich schon gesehen habe, auch bei Filmen, zeigt das doch im Geschichtsunterricht. Lass doch mal den ganzen theoretischen Kaum.
Und es gibt so viele Filme, die auf verschiedenste Arten und Weisen aus den verschiedensten Blickwinkeln das irgendwie so beleuchten, dass man das total gut verstehen kann.
Gehst du viel ins Kino oder gehst du lieber zu Hause?
Nee, ins Kino ehrlich gesagt nicht so viel, aber ich fange jetzt vor allem an, gezielt mit den Kindern Sachen zu gucken, weißt du, dass die das alles irgendwie verstehen. Ich habe jetzt auch in den letzten 2, 3, 4 Wochen jeden Abend mit den Nachrichten geguckt, so richtig institutionalisiert. Wir setzen uns jetzt hin, jetzt gucken wir das an, was da passiert und so. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jedes Kind da total gebannt und dann irgendwie so manche sagen auch so, ja, ist schlimm und also, aber trotzdem, also dass man überhaupt da so eine, dass das so eine Bedeutsamkeit auch irgendwie kriegt, weil es rauscht ja so an einem sonst alles vorbei, dass das keiner mehr so richtig einordnen kann.
Ich empfehle immer den Leuten, denen ich Deutsch beibringe. Ich helfe manchen Leuten beim Deutschlernen und das ist ganz spannend. Hab da lange gebraucht, nur Deutschlandfunk laufen zu lassen in der Küche. Das bringt auch nichts, wenn jemand frisch die Sprache lernt. Aber Kindernachrichten zu gucken, Logonachrichten zu gucken zum Beispiel, total super. Total super. Einfach mal ein bisschen langsamer und ein bisschen anders aufbereitet und mal die ganzen Fachbegriffe rausgeschmürgelt und so weiter. Dann geht das ganz gut. Und ich glaube auch, dass Film super ist. Ein paar Serien gibt's, die man dann gut gucken kann mit Leuten, die man irgendwie ganz sanft, aber doch bestimmt an so ein Thema ranschieben will.
Ja. Total. Du hast gerade gesagt, die kam gerade erst von der Schule, die Katharina Stark, mit der du spielst und du hast dich gewundert. Hättest du direkt also nach der Schule oder als du ganz jung warst, hättest du solche Rollen schon spielen können und wollen?
Nee, hätte ich nicht können, weil ich bei aller Naivität und sogenannter Blauäugigkeit, mit der ich da rangegangen bin, ich habe so früh angefangen, Radio zu machen mit 11, lalalala, dann Fernsehen, lalala, das ist ja aber lustig hier mit dem Moderieren, lalalala, und bin ja dann richtig auf den Hosenboden gefallen, als ich dann mit gerade mal 20, beim Radio gelandet bin, also beim öffentlich-rechtlichen Radio. Da war ich ja dann in Baden-Baden 12 Jahre lang beim Südwestfunk und damals noch Südwestfunk. Und da bin ich auf dem Hosenboden gelandet, weil ich da eine Probemoderation gemacht habe und die ja so schlecht war, dass sie mich in die Nacht verbannt haben und gesagt haben, kannst bleiben, aber mal erstmal nur in der Nacht angewohnt, niemand zuhört, weil du wirklich die englischen Titel richtig gut aussprichst. Aber Interviewführung, 6 Sätzen. Das heißt, ich hatte die Jahre zuvor bei den Kindersendungen, die ich im Radio und im Fernsehen moderiert hatte, einfach nur aus dem Bauch heraus das alles gemacht und habe aber mich nicht gewundert, dass das nicht großartig war. Und wenn da jemand gesagt hätte, hier, wir brauchen eine 13-Jährige, die ein schwer krankes Mädchen spielt, ich hätte da wahrscheinlich, da wäre in mir vielleicht auch eine Signallampe angegangen und da hätte es irgendwie gemacht, Anke, da fehlt dir ein Fundament, ein intellektuelles oder einfach so ein emotionales Fundament. Das habe ich Gott sei Dank immer gewusst. Und erinnere dich daran, ich habe bei Alfred Biolek, bei Bios Bahnhof am Flügel gestanden, bei Alexis Weißenberg und habe dieses Nachtlied für Erwachsene gesungen und sehe da aus wie 8 und bin da aber schon 14, glaube ich. Und habe aber auch gewusst, dass ich eigentlich überfordert bin. Bin damit mit der Überforderung gut umgegangen, weil ich so dachte, aber Spaß macht's schon. Ja. Aber ich habe durchaus gewusst, dass ich noch ein bisschen zu verstrahlt bin und noch nicht genau weiß, was ich da tue.
Du hast gesagt, du bleibst im Kino immer sitzen, bis alles zu Ende ist. Und ich glaube, du bist ein wahnsinnig gutes Publikum. Und ich bin es nämlich auch, weil ich selber weiß, wie es ist, auf der Bühne zu stehen oder irgendwas zu machen. Und dann weiß man, wie es sich anfühlt, wenn die Leute dann so, ich gehe kurz raus, hol mal was zu trinken und so. Und ich bin bis zur Selbstaufgabe loyal mit meinen Gästen, auch in der NDR Talkshow. Weißt du, wie häufig ich über Leute lache, die ich gar nicht lustig finde? Weil ich dann und so, weißt du, weil ich mir denke, oh Gott, wenn jetzt ich nicht lache und dann lacht ja gar keiner und dann wird's ja ganz schlimm. Und das ist so eine Loyalität irgendwie, die manchmal bei mir wird's dann fast schon zur Farce.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich auch irgendwie treu bleibt. Dieses Sitzenbleiben im Theater und im Kino bis zum Schluss, das ziehe ich durch. Ich war bei einer Premiere, ich bin so Polish-Fan, ne? Ich mag René Polish total gerne, habe schon so manchen tollen Abend gesehen von dem. War aber bei der Premiere von Fantomas und habe diese 2 Stunden 45 ohne Pause nicht verstanden. Von A bis Z nicht verstanden, nicht verstanden. Okay. Und meine Freundin saß ein paar Reihen vor mir, da habe ich dann hinterher gesimst und habe gesagt, sie ist so, das ist die gebildeste Person, die ich kenne.
Hat es auch nicht verstanden.
Ich so, ich habe es nicht verstanden. Und sie so, ich auch nicht. Aber die hat auch frenetisch applaudiert. Und das ist eine Frage des Respekts. Oh, jetzt weiß ich. Ich glaube, du, wenn du in der NDR Talkshow bist und da macht jemand Witze, ich glaube, und du findest die eigentlich jetzt als private Barbara nicht lustig, aber da ist jemand gekommen und macht seinen Job. Ja, der ist angereist und da sitzen Menschen, die freuen sich auch auf den Abend. Da wären wir doch die Letzten, die dann sagen wollen, oh, das war jetzt aber gar nicht witzig. Sollen wir mal kurz über, so ganz kurz, herrscht hier Einigkeit, es war null witzig, oder? Bin ich die Einzige hier? Das geht nicht, das macht man nicht. Und deswegen war ich aber auch überfordert, wenn immer ich in der moderativen Funktion da war, weil ich so dachte, was, wenn auffliegt, dass ich das jetzt gerade gar nicht so geil finde, wie ich tue. Und das Maximum, das ich hingekriegt habe, war sowas wie bei der Berlinale, weil ich mich so distanzieren konnte von dem, was da auf der Bühne passierte. Ne, ich begegnete da ja sowohl bei der Eröffnung als auch dann bei der Preisverleihung immer der Jury. Ich begegnete Ausgezeichneten bei der Preisvergabe. Da fällt es mir total leicht, mich zu freuen.
Aber ich sag jetzt mal, so ein 100-jähriges Firmenjubiläum, ich weiß nicht, wie die Firma aussehen müsste, die sozusagen, wo du dann sagst, okay, da stehe ich zu 1000% dahinter, ja, weil ich meine, die meisten Branchen fallen tatsächlich für dich weg, weil du einfach sagst, ich mache nicht das, ich mache nichts für Auto, ich mache nichts für Pharma, ich mache nichts für das.
Ja.
Mach dann alles ich. Aber
stell dir mal vor, wo würde ich denn moderieren? Ich würde was moderieren für den Verband der Fahrradfahrenden. Ich würde was moderieren für die Menschen, die Natur lieben. Ich moderiere den Fairtrade Award alle 2 Jahre. Mhm. Und den liebe ich. Und die kriegen das auch finanziell irgendwie hin, mich da richtig gut zu bezahlen. Und ich engagiere mich da. Ich recherchiere, ich mache und tue. Und es ist jedes Mal ein großartiger Abend. Und dann arbeite ich für Aktion Media, das Medikamentenhilfswerk. Bumm. Und das war's dann auch schon.
Ja. Ich habe bei dir 2 Gefühle. Einerseits jetzt bei dem schon, was du mir jetzt heute erzählt hast, was du alles machst, denke ich mir, ach krass, das macht sie, das macht sie auch. 6 Konzerte, Ding hier, das dann, dann schreibe ich da was, habe ich ein Lied geschrieben, mache ich das. Und gleichzeitig denke ich aber, dass du ganz wahnsinnig in dir ruhst und ganz viel zu Hause mit so, ja, wie soll ich sagen, weil, also so wie du deinen Haushalt führst, glaube ich, das kostet auch Zeit, weil du sagst jetzt nicht, ich rufe an und die sollen irgendwas liefern und so, sondern das machst du ja dann alles so auch noch irgendwie, dann denke ich mir, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ganz viel Zeit oder überhaupt keine Zeit?
Also ich sehe da schon Parallelen. Also sobald die Haustür zu ist, bin ich ein anderer Mensch und ich glaube, das ist bei ganz vielen Kolleginnen von uns auch so, ne? Da ist die Haustür zu und dann, oder Wohnungstür, was auch immer, oder die Zeltplane oder die Autotür, je nachdem, wo man wohnt, ist dann zu und dann ist man so oft man auch sagt, ich bin so authentisch und in Interviews, ich bin einfach sehr natürlich und ich hab keinerlei, also du kannst mich alles fragen. Nee, manche Sachen, darüber sprechen wir einfach nicht.
Aber du bist ja trotzdem in all deinen, weißt du, ich bin natürlich, wie soll ich sagen, ich bin ja neben dir so ein Zirkuspferdchen, was dann da rauskommt, moderiere ich noch mit, mach jetzt und so. Aber du bist ja auch in all deinen Projekten wirklich so verhaftet. Wenn du dann was machst, dann sagst du, das ist das Schönste und hast du dir das angeschaut und du bist ja dann auch so ganz verliebt in deine Projekte. Ja, das heißt, bei mir ist ja wirklich, ich komme ja wirklich nach Hause, ich liebe meine Projekte auch, aber irgendwie, ich bin ein bisschen pragmatischer, glaube ich. Ich mache die Tür zu, ich ziehe mir meine engen Klamotten runter und denke mir, so, jetzt bin ich zu Hause. Und dann ist aber auch alles andere vergessen. Und ich glaube, du hast ja so eine Mischung aus, das ist ja das Private und das Berufliche, geht ja so ineinander.
Okay, ich glaube, der Unterschied zwischen uns ist auch wirklich, dass ich dann, wenn alle schlafen im Haus, dann lese ich das Drehbuch und dann lese ich auch noch Sekundärliteratur. Und dann denke ich manchmal, oh, das wird ja gar nicht aufgehört mit der Schule. Ich gehe ja weiter zur Schule, weil ich auch so viel lerne anhand der Dinge, die ich da dann studiere. Und vergiss nicht, ich lerne ja eigentlich immer irgendwie Text. Ja. Also richtig Text. Ne? Mhm. Nicht, was ich von der Moderation von früher noch kenne, dann liest du ein Exposé und dann liest du deine Moderationskarten und dann ist man ja auch nicht auf den Mund gefallen, da wird man, wenn da hinten einer in Ohnmacht fällt und hinten fällt eine Lampe um, das kriegen wir schon irgendwie hin, mhm. so. Aber der große Unterschied ist, dass ich wirklich die ganze Zeit lerne. Das ist ganz verrückt, dass man ja irgendwie denkt, das hört doch irgendwann mal auf mit dem Auswendiglernen. Nee, das ist erst richtig losgegangen, als ich begann, wirklich ernsthaft mit der Schauspielerei. Und gerade jetzt sowas wie Deutsches Haus, ne, da musste ich schon ein paar Sachen auch drumherum wissen. Und ja. Hans-Jochen Wagner, der meinen Ehemann spielt in der Serie, also wir haben Bücher getauscht, ne? Also wir haben in Polen gedreht und ich hatte lange Zugfahrten, weil, wie du weißt, ich ja innerhalb Europas nicht fliege. Also bin ich mit dem Zug immer von Köln nach Berlin, von Berlin
hattest du viel
nach
Zeit.
Krakau.
Ja. Konntest du den Text richtig gut, als du ankamst, oder?
Ohne Scheiß.
Ich habe ihn in 3 Sprachen drauf. Soll ich mal?
wobei ich dann auch so denke, Mist. Jetzt hättest du aber auch noch ein bisschen Polnisch lernen können, du doof. Ne? Ja. Weil ich so dachte, hattest ja auch ein bisschen Tagesfreizeit zwischendurch und du weißt, wie das am Set ist. Da ist viel Warterei. Und da dachte ich so, das könnte man jetzt auch noch machen. Da bin ich dann aber auch so ein bisschen bequem und denke, nee, jetzt habe ich schon genug da reingeballert in meinen Kopf an Texten und an Worten. Und das muss
aber
jetzt
das
auch
hätte
mal
am besten funktioniert mit so einem ganz jungen, motivierten. Hast du auch so ein Faible für, weißt du, ich sage jetzt mal so, ich mag immer die Jungs von der Kamera und die Jungs vom Licht. Okay, und auch die Jungs vom Catering.
Ach, gucke mal, da muss ich kurz überlegen. Ich habe ja gerade eine Serie gemacht mit Basti zusammen und da war der Caterer Roberto, das war ja mal ein toller. Mit dem wollte ich die ganze Zeit reden. Wir hatten so viele gemeinsame Themen.
Hast du Italienisch schätze mit dem lernen können mit Roberto, oder?
Er sprach total Deutsch. Aber übers Kochen konnte ich mit dem gut reden. Also es war jetzt nichts Sexuelles oder so.
Ja,
aber
Fehler. Riesenfehler, Anke.
Ach so, scheiße.
Aber jetzt mit der polnischen Crew, da geht doch was.
Ganz kurz mal eben, ist das nicht verrückt, dass es universell ist? Ich habe ja auch schon in New York gedreht, was man auch, das vergesse ich immer wieder.
Oh Gott,
ich auch,
weil du nichts mit der Crew machst?
Du,
oh
pass
Gott,
auf.
Anke, du bist so altmodisch. Oder neu, nee, das ist neumodisch. Nee, stimmt nicht. Neumodisch ist das. Altmodisch geht ja noch, glaube ich. Ach so, nichts mit der Crew. Aber dann, wann soll man denn dann sonst? Ich meine, ich arbeite den ganzen Tag. Wenn ich nicht jemand aus dem Team nehme, wie soll denn das sonst gehen?
Die sind ja überall, die erkennst du ja so. Du erkennst ja Lichtleute. Das ist wie bei so einem, bei einer Gegenüberstellung. Du stellst da 10 Leute hin und du erkennst sofort, wer zur Lichtcrew ist und die Nationalität. Und der geografische Arbeitsbereich spielt keine Rolle. Du erkennst sofort Licht, Ton.
Absolut.
Das sind meistens die heimlich dann an ihrer kleinen Maschine da sitzen mit ihren Kopfhörern.
Ja.
Aber
ich habe keinen Kontrakt. Ich gehe auf Kanal 2, höre ich immer nur.
Ich habe da aber auch schon
da bin ich nicht so nett manchmal beim Ton. Ich bin ungeduldig bei Ton. Du bist bestimmt zu allen nett. Ich bin zu allen nett, nur nicht zu den Tonleuten.
Ist das für dich okay, wenn Menschen dir ein Mikrofon an deinen BH machen, die vielleicht gerade noch eben auf Toilette waren und aber auch noch ein Mettbrötchen vorher gegessen haben?
Ja, das ist völlig okay für mich. Aber ich muss sagen, dass es schon so ist, dass ich ja auch bei meiner Art von Brust, und das muss ja dann dazwischen, weißt du, muss ich schon ein bisschen, ist es immer gut, wenn ein paar helfende Hände noch mit dabei sind, die das dann auseinanderhalten und
aber
hoch.
Machst du dann Castings für die Haltenden?
Nee, das ist mein Team. Also gehalten wird von meinem Team und der mit dem Mettbrötchen, der beklebt es nur und kommt dann auf sicher nach 10 Minuten und sagt, es raschelt. Sage ich, ja, kein Wunder, es steckt zwischen meinen Brüsten fest. Warum sollte es nicht rascheln?
Okay, ich verstehe. Gut, also da muss ich jetzt aber, da komme ich aber auch frisch von mehreren Produktionen, wo ich nur gute Erfahrungen gemacht habe, wenn man sagt, kann das bitte eine Frau machen? Also hab aber auch schon Tonkollegen gehabt, da muss ich nicht gendern, Männer, die so feinfühlig waren, dass man schon so dachte, super.
Also ich mag ja ehrlich gesagt sehr gerne, wenn die nicht so, wie soll ich sagen, die sollen das einfach machen. Weißt du, ich sag dann immer hier, mach, und ich bin da nicht so, und also was ich dann immer nicht, ich habe aber kalte Hände und Moment, darf ich mal, und so, sondern ich mag, wenn die das einfach machen. Und irgendwann ist ja auch so, dass die ohnehin, sage ich mal, so einer Frauenbrust, so einer 50-jährigen Frauenbrust gegenüber dann recht ungerührt sind.
Okay, ich frage mich nur, wann die nächste Generation kommt, die dann auch erschrickt und uns so anschaut und denkt, wow, da soll ich jetzt an dieses Wrack soll ich jetzt ran, was rankleben? Uiuiui, wie mache ich das denn?
Vor allem, ich brauche gar keinen Kleber mehr, bei mir hebt's Kabel, ich sag einfach, will links dazwischen, das hält von alleine.
So. Wobei ich auch jüngst wieder so eine Diskussion hatte mit einem Kollegen vom Ton, und dann wird es so fast schon dystopisch, dass man denkt, oh Gott, nähern wir uns einer Zeit, in der so Tanten wie wir einfach nur noch irgendwie hier so einen Chip reinkriegen und so ein magnetisches Ding hier ins Dekolleté, wo dann einfach nur so ein Mikro so dran
geht. Ich bin bereit für die Technologie. Ich lasse mir auch was implantieren. Hauptsache, ich habe nicht mehr dieses Kabelgefuddel mit diesem Kästchen da hinten irgendwie.
Ich hatte einmal, und das war das erste und letzte Mal, diese luxuriöse Situation, habe einen Film gedreht und hatte die Hauptrolle, weil ich auch die Einzige war. Das war ein Solo im Grunde. Der Film hieß Mutter und da habe ich 80 Minuten Text von mir gegeben, habe aber nur die Lippen bewegt, Text von Original-Interviews kam mit Frauen, die sich zum Thema Muttersein geäußert haben. Super Film. Also bis heute denke ich, vielleicht die Arbeit, auf die ich am meisten stolz bin.
Verstehe.
Da gab es nichts zu lachen, aber es erzählt ganz viel und ist für alle interessant, auch, nicht nur für Mütter. So. Und da hatte ich natürlich, weil ja der O-Ton von den Müttern selber kam, hatte ich kein Mikro an mir,
oh,
Barbara.
Oh Gott, ist das schön.
Ich konnte, wenn ich groß wusste, Hose runter, zack. Ja. Weißt du? Kein Problem. Ja. Wenn ich irgendwie mich hinsetzte, kein Problem. Die Hose zwackte oder das Kleid oder der Rock oder was auch immer. Kicken, gar kein Problem. Haare, egal. Also dieses Gefühl werde ich nie wieder haben. Und das müssen wir vielleicht all deinen ZuhörerInnen sagen. Ey, wir haben da immer so einen kleinen Sender hinten noch in der Buchse oder irgendwo oder am Stiefel. Ich lasse mir das ja gerne an den Stiefel klemmen. Bin ein großer Freund von
Knie hoch
Knie
sind
und
denn
Stiefel.
Deine Stiefel?
Knie also hoch, Knie hoch. Einfach das ganze welke Fleisch da reinfalten. Super, weißt du? Rein mit der Haut.
Bei mir ist ja so, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt von der ARD, die haben mir jetzt einen Ton gemacht, der ist nur für mich. Und ich habe gesagt, biete das mal allen anderen Frauen an, weil bei mir ist immer, ich komme an und dann geht doch immer hier unten das Mikrofon, hängt man ja so über die Ohren, wie so ein Kleiderbügel sozusagen. Es geht dann hinten am Nacken so entlang und dann kommt es vorne so, kommt dann dieser Bügel so raus. Und wenn du einen Ohrring anhast, dann ding, 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 klacker, ding, klapper, klacker, das. Und dann heißt immer, das mit dem Ohrring funktioniert leider nicht. Dann sage ich, bin ich die einzige Frau im deutschen Showgeschäft, die Ohrringe trägt. Nee, aber gibt es leider keine Lösung. So, und jetzt haben sie mir gebogen, so ein Ding, das geht hinten übers Ohr, wird es gebogen und der Bügel geht sozusagen gar nicht unterm Ohr, sondern geht übers Ohr. So, jetzt nicht die, weißt du, es ist nicht Rocket Science, aber es funktioniert. Und jetzt darf ich Ohrringe tragen.
Und das ist toll. Und das ist wirklich nur, das ist für dich custom made.
Ja.
Hat es jemand so zu Hause gebogen
Mikro
für dich?
Oder ich hoffe.
Aber kannst du das nicht mitnehmen in die, zu verstehen Sie Spaß, zu Ende der Talkshow, Sie
doch,
wissen nicht,
wird,
was auf
das
Sie zukommt.
Das reißt mich, und das Beste ist, ich muss es nicht machen, sondern es reißt rum und es ist dann da, wo ich hinkomme.
Das organisieren Menschen für dich?
Ja, zwei. Oder es sind zwei sogar. Zwei und ein Praktikant.
Das ist ja fantastisch. Jetzt ohne Witz, diese Ohrring-Situation. Hm? Ich verstehe das. Und das werden auch alle, die jetzt zuhören, kennen. Oder diejenigen, die auch mal solche Talkshows oder solche Situationen verfolgen im Fernsehen, da klappert es manchmal wirklich.
Total.
Und selbst als Laie hört man, Alter, da rappelt doch was.
Ist ja
nicht
und
bei mir
ich meine,
Fernsehen.
Mein Outfit ist manchmal nur komplett mit diesen Ohrringen, verstehst du? Und wenn ich die dann, so letztens hat aber mal einer so zu mir gesagt, ja, so große Ohrringe sind, glaube ich, momentan eh nicht in Mode, weißt du, so ein Tontyp. Und ich so.
Okay, aber wie toll. Ach, guck mal, was das aber für ein Luxus aber auch ist, dass Leute dann mitdenken, oder? Sie sind so genervt und denken, jetzt kommt die da wieder mit ihren alten Grimme-Preis an Ohren hängen. Das ist ein Riesenklumpen. Das wollen wir alles gar nicht.
Apropos Grimme-Preis.
Ja.
Hast du den dieses Jahr gewonnen oder war das letztes Jahr? Oder hast du ihn nur moderiert und hattest ihn in der Hand? Ich habe ein Foto von dir gesehen, jetzt gerade.
Gesehen.
Auf irgendwie auf einer Fanseite von dir und hast du den Grimme-Preis in der Hand?
Nee, pass auf.
Hast du gemoderiert wahrscheinlich?
Habe ich den moderiert? Nee, ich habe den noch nie im Leben moderiert. Noch nie.
Aber du hast
den
schon gekriegt, oder?
Ja, aber das waren auch immer so, das waren immer, ich habe doch den Ehrenpreis neulich bekommen. Habe ich da was Gelbes
an? Bist du schon
an?
Im Ehrenpreis, Alter?
Ich wollte mich auch beschweren und habe dann gedacht, nee, das gehört sich nicht. Das muss man annehmen. Und den verstanden sie auch nicht als Lebenswerkpreis, sondern als Ehrenpreis.
Wofür hast du den gekriegt?
Bitte?
Wofür?
Ich glaube, für die Gartenarbeit und für meine stringente, antiautoritäre Kindererziehung. Mann, Barbara, weil ich lustige Sketche früher gemacht habe.
Einfach für alles? Oder wie hast du den gekriegt?
Ich habe auch gefragt, aber das waren auch die toten Augen von Mal. Da kam überhaupt nichts als. Ich wusste auch nicht, warum. Ich habe auch gesagt, ist da ein Missverständnis und so.
Ja.
Und habe mich auch hinterher massiv geärgert, dass ich nicht ein bisschen schlagfertiger war und als zum Dank dann auf die Bühne zu kommen und einfach, steht ja schon wochenlang fest, auf die Bühne kommen und dann sagen, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, ich habe jetzt nichts vorbereitet.
Ja,
das hätte ich lustig gefunden.
Ja, ja,
oder auch zu sagen, Und ich bedanke mich auch bei allen Mitnominierten. Und es tut mir leid, dass ich jetzt hier stehe. Irgendwas Pfiffiges hätte ich doch sagen können. Nee, was sage ich? Nachricht an mich selber, ich habe mich zu warm angezogen. Das habe ich gesagt.
Ja, ist auch toll. Ach, ist komm, auch toll.
Ist egal.
Hauptsache, nee. Man geht nicht auf die Bühne und sagt, hu, jetzt bin ich aber ganz schön aufgeregt, weil dann sind alle total verkrampft im Publikum.
Also ich kann mich nicht daran erinnern. Können wir uns erinnern an Dankesreden, die wir für gelungen halten?
Es ist immer schlimm. Immer schlimm. Man denkt sich immer, dann doch bitte kurz, wenn es schon nicht lustig ist. Aber
welche,
es ist Preise immer schlimm.
Welche Preise hast du schon bekommen?
Ich hab schon jetzt einiges gekriegt. Kürzlich habe ich einen Fernsehpreis gewonnen, habe ich den Hans Siegel geschickt. Der hat den dann für mich abgeholt. Und der hat dann, ja, super. Und der hat dann was vorgelesen und so. Es war alles perfekt, weißt du. Aber das habe ich gar nicht, da war ich nicht anwesend.
Hans
normalerweise
ist der
moderiere
Fernseh,
ich ja
Doktor.
Die ganzen Veranstaltungen, verstehst ja. du? Dann brauche ich.
Es nicht, ja, du hast es
ich nicht
moderiert.
Diesmal nicht moderiert. Nein, nein.
Fehlt es dir jetzt rückblickend?
Nein, nicht direkt.
Okay.
Lass uns nochmal jetzt über deinen Körper kurz sprechen. Also die kleinen Brüste hast du ja von alleine gerade eben schon angesprochen.
Ja.
Und du bist auch der Meinung, die wachsen nicht noch weiter. Nur,
man
dass
hatte
wir das,
mir das
auch den Leuten.
Man ja. hatte mir gesagt, die wachsen noch. Und daran halte ich mich fest an diesem Versprechen seit 35 Jahren. Und langsam denke ich mir, da werde ich mal mich beschweren. Aber ich weiß nicht, an welcher Stelle.
Der ist schon tot. Der, das
der ist schon tot, der lebt nicht mehr. Der mich zusammengebaut hat, der mich zusammengetackert hat. Und da weiß ich jetzt auch nicht. Dann wird das im Universum irgendwie verschwinden.
Verloren
meine Klage.
Ja, ich ja, und ich, mir haben sie es draufgepackt alles. Verstehst du?
Das
so?
Ist ein Missverständnis. Ah, dann haben die sich vertan.
Die
haben die, das, was zu mir gehörte, das... Nee, also da werde ich mich auch nicht weiter beschweren. Und auch was die Größe angeht, man hatte mir auch versprochen, dass ich größer werde als 1,65. Aber dann wurden ja die Plateausohlen erfunden. Und da bin ich rückblickend sehr dankbar. Und die nutze ich auch. Die nutze ich auch verstärkt. Ich kann ja wie du auf 15 Zentimetern laufen. Ich bin ja wie so eine Drag Queen. Ich kann das super gut. Ich kann wirklich auch einen Sprint hinlegen. Spätestens seit dem ESC. Da habe ich das erste Mal, glaube ich, mit 15 Zentimetern gearbeitet. Und da wurde ja viel
gemacht. Bist du wahnsinnig? Das kann ich nicht mehr. Das will ich vor allem auch nicht mehr.
Aber das ist doch Sport. Das sehe ich alles als Sport.
Ehrlich?
Das ist Workout. Ja, bist du denn irre? Das ist doch Waden-Workout. Waden und nicht Bauch, Beine, Po, das weiß ich. Aber Oberschenkel oben und
aber
Waden
bei mir ist
hinten.
Jetzt auch Knie dann. Weißt du, wenn ich dann in die Hocke gehe und dann wieder so hoch mit so hohen Schuhen, das ist nicht ganz einfach.
Aber du hast doch einen Personal Trainer, der sagt dir doch, welche Übungen du machen musst, damit die Knie entlastet werden.
Nee, ich habe eine Frau nur, die morgens mit mir zum Sport geht, aber die sagt gar nichts, weil wir quatschen ja immer über die Kinder und die Männer. Also ich habe keine Trainerin in dem Sinne. Es ist eine Frau, die auch Sport macht zur gleichen Zeit wie ich, aber ich gehe dann dahin, weil ich weiß, sie ist da. Und wenn ich sie nicht hätte, dann würde ich eben keinen Sport machen.
Aber das ist keine Trainerin. Das ist eine Freundin. Das
ja,
ist
das stimmt.
Das ist keine Trainerin.
Nein, ist keine Trainerin. Aber wenn die mich anschreien würden, willst du das, dass jemand zu dir sagt, mach jetzt, du Schwitze, jetzt, Anke?
Ich habe das in mir. Ich bin heute Morgen gelaufen und da ich die Verabredung mit dir hatte, war es dann nicht eine Stunde, sondern nur eine halbe. Und da hat in mir der kleine Personal Trainer gerufen, da musst du aber heute Abend nochmal dich auf den Kopf stellen für ein paar Minuten oder noch dieses oder jenes machen. Ich brauche das auch, so wie ich manchmal denke, manche Sachen brauche ich einfach und weiß gar nicht, ob mein Körper das will oder mein Kopf das will. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber es ist kein Außenstehender, der sagt, mach das mal, sondern ich selber rufe.
Ich finde das so toll. Ich finde das so toll und ich kann dir sagen, darum beneide ich dich am allermeisten. Ich habe bei dir das Gefühl, du hältst besser inne als ich. Ich glaube, du hakst nicht so ab. Ich bin so ein Abhaker in meinem ganzen Leben, weißt du? So ein bisschen so. Okay, habe ich gemacht, super. What's next? Mach ich. Jetzt noch das und das und dann ist schon wieder Weihnachten so. Und ich glaube, das machst du nicht so.
Da hätte ich aber ein bisschen Angst, dass ich dann, weil man das Leben ja nur im Rückspiegel versteht, da hätte ich Angst, dass ich sage, ja, aber dann habe ich ja nur abgehakt mein ganzes Leben lang. Hielt ich denn mal inne? Habe ich denn mal innegehalten und gesagt und mich einmal im Kreis gedreht und geguckt, was passiert denn um mich herum?
Schon,
und so.
Aber ich drehe mich halt schnell im Kreis. Also es muss halt irre schnell
gehen.
Okay,
dann das ist der Unterschied. Dann drehe ich mich wahnsinnig langsam und glotze so alle an und sage, geht's euch gut? Und ach, guck mal da hinten, da würde ich aber länger gerne noch verweilen. Und dann gehe ich dahin und sage, dann bleibe ich da jetzt mal und glotze einfach eine Woche aufs Meer oder so. Oder, aber das machst du doch auch. Also du hast ja auch deine Auszeiten.
Also ich habe noch nie eine, natürlich, ich habe wahnsinnige Auszeiten.
Ich weiß, du willst ja gar nicht ans Meer. Du willst ja auch nicht irgendwo sitzen. Aber du glaubst doch auch gerne auf den Berg.
Nein, das habe ich, totale Auszeiten. Aber auch da, manchmal denke ich mir, ich bin schon immer in so einem wahnsinnigen Erledigungs-Modus-Ding so, weißt du?
Okay, aber ich... dafür habe ich aber auch zu viel mit Leuten zu tun, deren Leben so ganz und gar anders ist als meins. Und du ja auch. Also wir umgeben uns ja nicht mit irgendwelchen Show-Menschen, sondern
gar nicht.
Das sind ja alles ganz bodenständige Leute, die auch manchmal einfach nur schweigen. Wenn ich denen erzähle, was gerade geschehen ist, dann denke ich auch manchmal, sind die eingeschlafen oder tot? Dann reagieren die gar nicht. Und dann schüttel ich die kurz und sagen die, sorry, gerade nicht zugehört, fand ich nicht interessant. Und dann denke ich, oh. Okay, dann ist es vielleicht alles gar nicht so interessant, was ich gerade so spektakulär fand und der Dreh und dann dieses und dann habe ich diese Begegnung gehabt und dann habe ich und so. Also was bei mir ganz schön ist, vergiss nicht, ich habe zwei Podcasts. Das eine ist mit meinem besten Freund Christian Thees und wir machen das seit 20 Jahren und da hieß das noch nicht Podcast. Da hieß
Wie hieß das denn
Radio.
Damals?
Das hieß einfach Radio. Das hieß einfach nur Radio. Und wenn es dann, als es dann zu lang wurde, kam dann die Ansage von oben, ist zu lang fürs Radio. Verschiebt das irgendwo hin und dann landete das irgendwo und war zu lang und das heißt, wie war der Tag, Liebling? Und da besprechen wir solche Themen und da kann ich mein Herz ausschütten und bin da hab auch den Eindruck, habe da einen Austausch mit der normalen Welt. Und der andere Podcast, der führt mich natürlich in die bunte, schillernde Welt.
Riccardo Simonetti, Quality Time.
Wir heißen jetzt Free Hugs. Wir heißen Free Hugs wie eine Umarmung, die nichts kostet. Und im Grunde ist das für mich dieser Austausch, den ich brauche, denn Riccardo ist ja verwurzelt in der Welt des Glitters und des roten Teppichs und ich bin ja das Gegenteil von Glitter und roter Teppich. Und unsere Schnittmenge ist aber, dass wir uns engagieren.
Menschenliebe, glaube ich.
Menschenliebe, oder? Dass ich bei dem manchmal, du kennst ihn ja auch, dass ich bei ihm manchmal so denke, wie kann ein Mensch nur so gut sein und so fein, so wahnsinnig höflich?
Der ist wundervoll, echt. Ich finde den auch sehr, sehr süß, muss ich sagen.
Die sogenannten Steine, die ihm in den Weg gelegt wurden und ihm immer noch in den Weg gelegt werden. Also wir zwei, Barbara, wir haben es doch gut. Wir sind weiße Frauen, die auch noch nicht nicht diese Erfahrung gemacht haben, wo es hieß, nee, du jetzt nicht. Also ich kenne viele Frauen, die sagen, Ü40, Ü50 gibt's die Rollen nicht mehr. Dann ist die MeToo-Debatte noch lange nicht vom Tisch. Nach wie vor gibt es ein Gender Pay Gap. Und wenn ich Caro höre, ne, Caroline Kebekus, die sagt, bis vor kurzem hieß es noch, nee, Caro, sorry, wir haben schon eine Frau in dem Mixed-Abend. Wir haben schon eine Frau. Vier Männer und eine Frau. Sorry, ruf nächste Woche nochmal an. Also all diese Schieflagen, die kennen du und ich nicht.
Nee. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Und das ist dann, ich gehe da auch manchmal mit wirklich offenen Ohren und denke mir so, ach so, ja, okay, weil ich natürlich auch viel kenne ich nicht und viel habe ich aber auch nicht gesehen. Weißt du? Also ich habe auch einfach so, bin auch so durchmarschiert irgendwie und ich glaube, ich habe gar nicht mitgekriegt, wenn jemand versucht hat, mir vielleicht Steine in den Weg zu legen oder so. Ich habe es, glaube ich, einfach gar nicht gemerkt, bin einfach drüber gestiegen. Irgendwie, aber
okay.
Also ich glaube, ich habe einfach sehr unaufmerksam meine Karriere gemacht. Das meine ich im Ernst. Also ich bin mir sicher, an anderer Stelle hätte jemand, der vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, sensibler aufgestellt ist als ich oder so, hätte vielleicht auch gesagt, unmöglich, was hier passiert. Und mir ist es einfach vieles wirklich nicht so richtig aufgefallen.
Ah, ich habe so ein paar Momente noch vor Augen in den letzten 20 Jahren. Vielleicht auch in den letzten 30, weiß ich nicht, müsste ich nochmal durch die Tagebücher durchgehen, aber ich weiß, dass ich manchmal am Abend dachte, oh Anke, war das nicht zu übergriffig? Hast du dich da nicht in was eingemischt? Aber vielleicht wird der Zeitpunkt kommen, zu dem ich dann stolz bin darauf und sage, oh gut, dass du damals was gesagt hast. Also das passiert immer wieder, dass ich sage, warte mal, ich muss mal, habe ich es gerade richtig gehört, wie du gerade gesprochen hast mit der oder mit dem? Also ich weiß auch, dass ich dann nicht so groß unterschieden habe oder jetzt mit der Frauenbrille drauf geguckt habe, sondern grundsätzlich habe ich hier und da immer wieder, und das mache ich, glaube ich, nach wie vor, so kurz gesagt, warte mal, kurz mal auf Stopp, auf Pause drücken und gucken, was da gerade passiert ist. Und
ja, das mache ich jetzt dann auch, weil man dann wirklich zwischen, also es ist ja vor allem so, jetzt ist man sensibilisiert ohnehin, jetzt weiß man mehr und jetzt hat man natürlich auch das Standing ganz anders. Ich meine, dir kommt ja heute sowieso keiner mehr doof. Und ich glaube auch, dass ich immer so eine Ausstrahlung hatte, ja, ist egal und juckt mich alles irgendwie nicht. Aber natürlich sind wahrscheinlich Sachen passiert, wo man heute, nach dem heutigen Maßstab sagen würde, geht wahrscheinlich wirklich gar nicht.
Die Frage aber ist dann, wie man arbeitet, ob man das dann mit Höflichkeit macht oder mit, also mir hilft der Humor immer und das kann ich auch nur allen empfehlen, ne? Ja. Also wir sind ja humorbegabt und das ist
ohnehin der probate Weg. Und ich muss schon sagen, also wenn wir jetzt über Männer reden, die übergriffig sind, ich fand eben immer, es ist das Problem des Mannes, weißt du? Also ich habe das immer sozusagen, ich habe alle, wie soll ich sagen, Übergriffe und die waren minimal in meinem Fall, um Gottes Willen. Aber ich habe trotzdem immer, wenn jemand auch mal was gesagt hat zu mir, was so ein bisschen, so dachte ich mir immer, ist ja sein Problem, wenn er sowas sagt, weißt du? Also ich habe es überhaupt nicht auf mich bezogen und ich glaube, wenn man das irgendwie hinkriegt, ist das vielleicht auch leicht zu sagen, für jemand wie wir, die wir sehr selbstbewusst sind und so. Aber ich glaube, da ist es immer am besten, einfach das so zücht zu denken, ach guck mal, hat der Arme, der muss jetzt sowas sagen, um sich irgendwie da so nach vorne zu spielen. Das tat mir dann eher leid. Also ich habe das nie auf mich bezogen.
Ich habe es, wenn, dann habe ich es immer als Frage formuliert und gesagt, warum bist denn du so überheblich zu mir? Bei Kollegen vor allen Dingen.
Oh, das ist aber auch gemein. Mhm.
Aber das muss ich dann sagen. Das mache ich dann aber auch nicht coram publico, sondern da warte ich wirklich auf einen Moment. Manchmal, das gebe ich zu spät und erst am letzten Drehtag. Aber dann bin ich mir ganz sicher, dass ich es nicht missverstanden habe, sondern dass da jemand wirklich mich behandelt hat wie einen Idioten. Und dann habe ich schon einige Male, und das passiert bis heute, und ich bin jetzt Ü50, ne? Ich spreche jetzt nicht von meinen 20ern, sondern dass ich dann sage, ganz kurz, warum bist du eigentlich so zu mir jetzt gewesen die ganze Zeit? Dann gebe ich ihnen natürlich
wie toll. Zu Schauspielkollegen und so.
Ja, habe ich schon häufiger gemacht.
Oh Gott, und da haben die richtig dann
begegnet.
Oh Gott, ist das auch für die unangenehm. Oh Gott. Mhm. Und du lässt die ja auch nicht raus dann. Du guckst die ja auch so an und so und kriegst richtig Angst.
Mhm. Und dann sagen sie, und da das musste ich mir auch anhören und auch gefallen lassen, weil sie dann recht haben, warum sagst du mir das erst jetzt? Mhm. Ist richtig, ne? Muss ich eigentlich nach dem ersten Drehtag schon sagen. Aber ich muss mir erstmal sicher sein. Da bin ich, weiß nicht, ob das Feigheit ist oder was das ist oder Harmoniesucht, aber das traue ich mich nicht. Und dann sage ich es vielleicht am vorletzten oder am letzten Drehtag. Vorletzten würde ich mich auch nicht trauen, weil ich dann denke, oh, da bist du ja verunsichert. Weißt du? Und dann nehme ich so Rücksicht eigentlich auf deren Emotionalität.
Ja, das ist lustig, das mache ich auch immer. Wenn es dann, bevor es peinlich wird für den anderen, steckt man lieber selber zurück. Ja. So bin ich auch. Ach, wir sind uns dann, siehst du, in manchen Sachen sind wir doch total ähnlich. Ich habe noch ein Spiel für dich.
Ich möchte spielen.
Ach, jetzt warte. Liebe Anke, liebe Barbara, wir als Redaktion wollen auch mal konstruktiv arbeiten und euch ungefragt die Hand reichen. Deshalb helfen wir beim Gespräch. Ihr spielt ein Wort für zwei. Wir haben euch Wörter rausgesucht und auf kleine Zettel gepackt. Die stehen hier. Oh, Barbara zieht bitte nach und nach ein Wort. Ihr beide erzählt uns dann eine Geschichte oder ein Erlebnis, das euch zu diesem Wort einfällt. Oh,
schön, das liebe ich.
Ich auch. Achtung, hier kommt das erste Wort. Baumarkt.
Du oder ich oder beide?
Sag du.
Keinen Bezug.
Oh, ich liebe Baumärkte schon sehr.
Ich, wenn ich einen Schraubenzieher brauche, fahre ich hin, hole den Schraubenzieher und fahre wieder raus. Geh wieder.
Okay. Da ist ja immer draußen die tolle Gartenabteilung. Und weißt du, manche geht man manchmal an so Terrakotta-Töpfen vorbei, die auf den ersten Blick gut aussehen. Und wenn die dann, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, die sind ganz spießig. Dann macht man's, da hat man
sich
verkauft.
Ja, das ist die Spießigkeit, die sehe ich da auch.
Ja.
Und wenn ich dort bin, dann auch wirklich sehr kurz. Aber wenn jetzt gleich mein Zettel, auf meinem Zettel steht Luxus, kann ich dir das schon mal vorweg sagen. Luxus bedeutet für mich, eine Bahncard 100 zu haben, erste Klasse.
Ja.
Weil ich ja wirklich nur Zug fahre. 100 rein in den Zug. Und ich disponiere immer so, dass zwei Züge ausfallen können. Ich kann aber mit dem Sprinter von Köln nach Berlin fahren. Zack, vier Stunden bin ich da. Und wenn der ausfällt oder Verspätung hat, macht's mir nichts. Dann habe ich ein bisschen Tagesfreizeit. So, das ist mein einer Luxus, die Bahncard 100. Und der andere Luxus ist, dass ich es super finde, SpezialistInnen auch zu beauftragen. Mein Garten soll einfach ein verwunschener Ort sein, an dem Sachen wachsen, wie sie das gerne wollen. Ich möchte nicht, dass ich als Mensch dem Garten sage, was er zu tun hat. Mhm. Und dann kommen aber Menschen und helfen mir ein, zweimal im Jahr und sagen, da müssen wir ein bisschen was wegnehmen, denn sonst hat die andere Pflanze da keinen Ort. Und hier die Blumenwiese für die Bienchen, das machen wir ein bisschen anders. Aber da möchte ich immer mehr Blühendes haben und ein bisschen bunter.
Und klappt das dann? Hast du eine richtig gute Blumenwiese?
Ja.
Ich operiere schon lange an einer richtig guten Blumenwiese rum.
Ja, aber ich liebe dich für so viel, unter anderem für deine Hühner. Ich hätte so gern Hühner.
Ich habe ziemlich viele, inzwischen 50, würde ich mal sagen.
Ich finde Hühner so klasse, aber
Hühner das sind das Tollste.
Ja, aber da, du wohnst ja ein bisschen so, da ist das mit der Nachbarschaft besser. Bei mir ist es ein bisschen eng und da würden ganz viele vielleicht von dem Gegacker und so. Ich hätte dann auch gern einen Hahn. Ja. Und so. Ich finde, ein Hahn hätte ich gern, aber dann auf dem Land. Und das ist so mein Traum, dass ich irgendwann mal sage, so, jetzt bin ich auf dem Land und da habe ich Hühner und da habe ich ein Pferd. Und mindestens auch ein Esel oder zwei, weil ich Esel so schnuckelig finde.
Oh Gott, ich will kleine Esel. Ich bin kurz davor, kleine Esel anzuschaffen. Und dann, es gibt ja ganz kleine, aber ich will einen, der auf jeden Fall Baby sein muss. Und ich gucke immer so Filme an, wo die dann auf dem Schoß liegen. Und dann legen die den Kopf auf die Schulter wie ein Mensch.
Ja, und da möchte ich gerne einfach auch Tiere aufnehmen, denen es nicht gut geht. Und die sollen es bei mir gut haben. Aber das ist ja auch in weiter Ferne, weil ich jetzt erstmal denke, nee, ich mag aber auch die Nähe zur Stadt und so. Das finde ich schon schön.
Aber ich glaube schon, dass wir jetzt schon mal einen Aufruf machen können, auch für Leute, die sehr nett sind und wahnsinnig, weißt du, umgänglich, dass die, wenn es denen nicht gut, die können sich auch bei dir melden, weil die würdest du dann auch noch mit aufnehmen, oder?
Nee, da bin ich eiskalt. Die sollen wegbleiben. Die sollen mich in Ruhe lassen. Die sollen alle weg. Ach so, nein.
Okay.
Nein. Du hast schon recht. Also ich war natürlich schon, ich gehörte dann zu den Ersten und habe so, ne, als der Krieg in der Ukraine begann, habe ich dann gesagt, ja, ich habe genug Platz gerade, da können ein paar Menschen kommen und das war auch sehr schön und ich hatte ja ein bisschen Russisch gelernt in der Schule, wir konnten uns miteinander unterhalten. Der Mist ist natürlich, dass Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, dass die nicht unbedingt Russisch sprechen wollen, aber haben wir irgendwie hingekriegt mit Händen und Füßen und ich kenne Gott sei Dank auch zum Beispiel Leute aus Georgien, die auch ein bisschen Russisch können und
auch
so. Das war ganz toll. Wir haben viel Karten gespielt und viel Deutsch miteinander gelernt. Das war schon toll.
Ja, ich habe ein Wort nur gelernt. Lustra heißt Lampe. Das ist bei mir.
Jetzt möchte ich ein Wort haben, bitte.
Klavier.
Sehr gut, pass auf. Bei mir zu Hause steht ein Klavier. Ich habe mal Klavierunterricht gehabt. Und leider haben meine Eltern, als ich sagte, als Pubertistin, ich will nicht mehr, gesagt, okay, dann nicht.
Fehler. Oh, es ärgert dich.
Klavier spielen zu können, finde ich so toll. Und ich liebe das so sehr, wenn jemand sich an ein Klavier setzt und...
Aber wer kann das schon? Wir werden ja alle von unseren Lehrern in irgendwas rein und dann kann man so ein Mozart-Menuett und so. Also ich kann ganz gut, aber ich könnte im Leben mich nicht an ein Klavier setzen und irgendwie was spielen. Ich kriege gar nichts auswendig und so.
Aber du kannst vom Blatt spielen?
Ein bisschen, ja. Aber nur die Sachen, die ich schon mal gespielt habe.
Also ich möchte jetzt doch nochmal mich ransetzen, aber das wird wahrscheinlich... 24.
Die Woche wird es nichts. Ja.
Nee, diese Woche ist voll. Nee. Aber dann irgendwann, da habe ich so richtig mir ein bisschen was freigeräumt und habe auch schon die Noten gekauft und möchte mal wieder mich dran setzen.
Jetzt nächster Begriff, Treppe.
Ja, das bist du jetzt oder ich. Du.
Treppe?
Also ich finde...
Ich gehe immer mit der Treppe. Ich fahre nicht Aufzug.
Also ich, wenn ich nichts Schweres zu schleppen habe und dann haben dann aber die Menschen, mit denen ich da lang gehe, schon beim Aufzug gedrückt im Hotel oder im Gebäude und dann sage ich, warum, wir können doch noch alle super gehen. Ich hätte gerne in meiner Lieblingswelt wäre das so, dass die Aufzüge wirklich nur für Menschen sind, die sich nicht mehr so gut bewegen können, genau wie Rolltreppen und für Menschen mit schwerem Gepäck und alle anderen sollen im Interesse fürs Allgemeinwohl, die Leute, die es noch können, die sollen das machen, aber da kommen wir auf deine Knie. Ich weiß nicht, wie gut du...
Meine Knie sind super. Das habe ich vorhin nur so... Ich habe nur kokettiert.
Ach so, okay.
Also
Treppensteigen ist doch klasse.
Das Tollste.
Wir nehmen dann auch zwar... Ich war jüngst in Wien in einem Hotel und da wohnte ich im 4. Stock. Und das war für mich das Schönste zu merken. Und ich war mehrere Tage dort, weil ich viel im Theater war und in der Oper war. Und habe dann so gedacht, okay, ab wann merke ich, jetzt kannst du nicht mehr zwei Stufen gleichzeitig nehmen. Und es ist toll als Training, das im Laufe eines Tages und im Laufe mehrerer Tage zu sehen.
Du wirst besser? Du bist besser gewesen? Es gibt einen Treppenläufer, der hat mich so imponiert. Der war bei mir in der Sendung und der ist das Empire State Building hochgerannt.
Ja,
und das sind irgendwie 200 Stockwerke oder so. Und das ist so absurd, weil das ist, ich meine, jeder weiß, wenn man mal schnell eine Treppe hochgeht, wie schnell man dann auch an seine Grenzen kommt.
Na klar. Und wir haben ja alle in der Verwandtschaft auch Leute, die das nicht mehr können. Oder denen es nicht so gut geht. Oder auch im Bekanntenkreis haben wir Menschen, die nicht mehr gut gehen können und so. Die sollen bitte alle die Rolltreppe benutzen und den Fahrstuhl. Wie schön, dass es das gibt. Also ein Hoch auf die Erfinder dieser Gerätschaften. Aber solange Treppe noch geht, finde ich, dass es ein guter Sportersatz ist.
Ich sehe es genauso. Jetzt kommt ein Begriff, da kannst du sicher was dazu sagen, nämlich Geschenke.
Aber ich habe jetzt natürlich keins für dich, ne? Weil wir nicht beieinander sind.
Letztens habe ich über dich gelesen, dass du immer, wenn du irgendwo im Bahnhof bist oder so, dann gehst du an den Fotoautomaten, machst kleine Fotos von dir und dann, das weiß ich ja, weil ich sowas auch schon mal von dir gekriegt habe, klebst du dein Gesicht ein in historische oder berühmte, wie auch immer, in so alte Postkarten. Ja. Und ich habe von dir sowas bekommen und ich habe es gar nicht gecheckt, dass dein Gesicht in dieser Postkarte, du musst mich extra darauf hinweisen.
Ja, ja. Also das ist aber auch das Ziel, dass man erst sagt, ach Gott, da hat sie mir aber eine Postkarte, ein bisschen einfallslos, muss ich schon sagen, die Anke. Und dann sage ich, nee, guck mal genauer hin. Und das ist natürlich, das ist auch ein bisschen unangenehm, dass ich da nicht so auffalle. Aber wie gesagt, ne, da habe ich schon mehrere Begegnungen gehabt, auch mit MaskenbildnerInnen, die gesagt haben, du hast so ein wahnsinnig gewöhnliches Gesicht, Anke. Das wird, auf der einen Seite ist es schwierig, das zu schminken, auf der anderen Seite ist es eine schöne Herausforderung. Wo ich immer so da, sag mal Leute, könnt ihr nicht irgendwas Liebes zu mir sagen? Bitte, ich habe doch gebacken. Guck doch mal hier, der Kuchen.
Und du hast ja wirklich immer gebacken.
Ja, ja.
Weil, zu dir darf man sowieso nie irgendwas sagen, weil du hast immer ein Geschenk dabei.
Ja, ja, aber das ist auch,
alle sind nur nett zu dir, weil du so viele Geschenke immer verteilt hast, weißt du?
Aber das klingt jetzt wie Erpressung oder so. Das ist es ja nicht. Es ist ja wirklich, es kommt ja von Herzen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch für Jule, ach so, Jule kennst du auch, die Maskenbildnerin.
Ja, natürlich.
Die hatte ich so, ja, die hatte ich beim Vorentscheid beim Deutschen.
Da habe ich prompt einen Fernsehpreis für gewonnen. Wegen ihrer Perücke. So.
Siehst du? So. Und die habe ich im Kopf, weil die mich auch regelmäßig schminkt. Da sammle ich dann zwischendurch mal was, wenn ich irgendwo was sehe und gerne mal auf Flohmärkten, aber oder auch in Museumsgeschäften kaufe ich so gerne ein.
Ja.
Museumsshops sind das Tollste. Und dann kaufe ich irgendwas und tue das aber in den Geschenkekorb und weiß, aha, das habe ich jetzt auch schon eingepackt. Hab bei einem Konzert, auf dem ich neulich war, habe ich ein T-Shirt für sie gekauft. Wenn sie das jetzt hört, ist natürlich die Überraschung weg.
Hört sie nicht.
Aber das habe ich schon eingepackt und es steht auch schon Jule drauf. Dass ich weiß, dass ich bei der nächsten, das nächste Mal, wenn wir zusammenarbeiten, habe ich schon ein super Geschenk für sie, weil das ein Sänger ist, den sie auch sehr liebt.
Also selbst wenn ich sowas machen würde, ich würde es dann immer vergessen mitzunehmen und ihr zu geben, weißt du?
Ja, kann ich verstehen, aber da bin ich ganz gut organisiert.
Nächster Begriff, Gurke.
Ja, okay, also wir überspringen jetzt mal die ersten,
sicher,
beiden
welche?
Assoziationen. Die ersten beiden. Die
also gleich zwei? Wir. Ich habe nur eine.
Achso, nee, dann nehme ich die dritte Assoziation und die lautet Griechenland und Georgien. Wie gesagt, ich kenne georgische Menschen und dadurch, dass ich so gerne koche, gibt es so viele Gerichte. Also ich bin ich mache ständig für einen Teil der Verwandtschaft Tzatziki, weil ich ein sehr gutes Tzatziki mache und mache so klassische Sachen. Und die Gurke ist unterschätzt. Viele finden, die ist wässrig und die ist blöd. Nee,
ja, manche
Leute
sind auch wässrig und manche sind gelb und werden dann so ein bisschen so säuerlich. Das mag ich überhaupt nicht.
Baust du die an?
Ja, ich habe welche. Und ich hab sowohl Schmorgurken dieses Jahr im Garten gehabt, als auch normale. Ich mag die normalen. Und dann kann man ja auch das Innere immer so ein bisschen rausholen. Ja. Und dann kann man die, ich liebe das. Machst du die auch im Ofen? Machst du das manchmal?
Nee, ich verarbeite die zum Beispiel gerne frisch und in griechischen Salaten, in Tzatziki und so weiter. Das Ding ist aber, das mache ich für andere. Für mich selber koche ich Schmorgurken. Und ohne Dill könnte ich mir ein Leben nicht vorstellen.
Ja.
Und es gibt so ein paar Kräuter im Garten. Ohne die möchte ich nicht leben. Und wenn die kaputt gehen, aussterben oder sonst was, weil wir Menschen so doof sind, dann werde ich echt sauer.
Aber bist du nicht auch so, dass ich bin so bestürzt, wenn mein Basilikum oder mein Thymian oder mein Rosmarin oder der Salbei von so weißen Schimmeldings da irgendwie befallen ist. Das macht mich richtig arg traurig, weil das sind dann manchmal Stöcke, die sind da echt schon lang. Und wenn die dann krank werden und so, da bin ich ganz traurig drüber.
Ja, das war ich. Auch das ist natürlich ein Luxusproblem. Aber das war bei mir so mit der Minze. Dass ich dachte, wenn die jetzt, das war so eine ganz gute Minze, nicht eine marokkanische Minze, sondern eine ganz spießige deutsche Minze, so die ein bisschen pelzig ist.
Ja,
ne? Also die marokkanische ist mir manchmal zu streng. Und die drohte kaputt zu gehen. Und da war ich dem Universum böse, weil ich gesagt habe, ich habe alles richtig gemacht.
Ja.
Daneben stehen genau die Pflanzen, die dafür sorgen, dass jetzt hier nicht irgendwie der üblige Weißschwammkäferkopfpimmel kommt und mir meine Minze kaputt macht. Ja, spinnt ihr denn?
Ja.
Aber es ist alles gut gegangen.
Oh Gott sei Dank.
Ja, Minze ist wichtig.
Ich finde auch. Ohne Minze ist, ohne Dill und Minze. Ich finde, das können wir auch ein bisschen als Essenz dieses Gesprächs.
Okay, ohne Dill und Minze.
Ist das Leben machbar, aber eigentlich
ohne
sinnlos.
Ohne Minze und Dill sage ich, nee, ach, da kann ich jetzt nicht rein. Will, wer da hinten, weißt du?
Ja, ich nicht weiterleben will.
Ich nicht weiterleben will, genau, Yoda.
Oh, fantastisch. fantastisch. Anke, wir, vielleicht machen wir ein Lyrikband zusammen als nächstes Projekt.
Ich dichte für mein Leben gerne und eigentlich bin ich Rapperin.
Nacktfotos in Schwarz-Weiß von uns beiden. Absolut. Und dann machen wir Lyrik, teilweise auch mit ganz wenigen Worten einfach nur.
Ich bin eine große Freundin von Dada.
Ja.
Ne, Dadaismus, der ist, ist eine Kunstgattung, die mir sehr gut gefällt. Und da kann man ruhig in die, da kann man ruhig mal in die Richtung gehen von Ernst Jandl. Und das kann ich sehr gut.
Wunderbar. Also unser Projekt steht. Jetzt guckt ihr erstmal Deutsches Haus und der Anke sage ich tschüss, das ist so toll, dass du bei mir warst.
Dankeschön für die Einladung. Ich vermisse dich.
Ich dich auch. Wir haben uns richtig vernünftig unterhalten. Findest du nicht?
Ja, sehr wie erwachsene Mädchen.
Tschüss. Ach, dann ist es immer so schnell vorbei und dann hätte ich noch so lange mit ihr weiterreden können.
Man kann aber weiter hören, weil, kurz zur Info, Anke Engelke war ja schon mal da. Erfolgreichste Folge aller Zeiten, Barbaradio-App, Folge 10. Ganz dringend, wer jetzt sagt, ich will noch mehr, Anke und Barbara, sofort weiterhören.
Ganz genau. Da wisst ihr doch, was zu tun ist. Dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Gast. Bis dann. Alles gut.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de